Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem besonderen Gottesdienst. Das war schon eine sehr schöne und auch ermutigende Einleitung, zu sehen, wie wieder jemand rausgeht und den Missionsbefehl ausführt, auch 2000 Jahre nachdem er gegeben wurde. Das geht nur wegen und in Jesus Christus. Ich möchte, bevor ich mit der Botschaft anfange, noch selber beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir, dass wir uns so frei in deinem Namen versammeln dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist, Herr, und wir bitten um deinen Segen, Herr. Ich bitte um deine Gnade und Barmherzigkeit auch für diese Versammlung, wenn wir dein Wort betrachten, Herr. Sprich du durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen. Verherrliche du dich selbst, Herr Jesus, dass es wirklich um dich, Christus, allein geht, dass wir etwas für unser persönliches Leben auch mitnehmen können, als Stärkung in den Alltag für die kommende Woche, Herr. Und hilf auch mir, dass ich wirklich nur das weitergebe, was deinem Wort entspricht und dich groß mache. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, Christus allein ist das Thema. Die Frage, die man sich stellen könnte, wenn man es schwer hat im Leben oder wenn man mit seiner eigenen Lauheit zu kämpfen hat oder eben, wie jetzt die Rebecca, wenn man hinausgeht aufs Missionsfeld und etwas Neues anfängt. Die Frage ist ja, was kann uns motivieren, was kann uns neue Kraft und Zuversicht geben in den Stürmen des Lebens, im Alltag? Und das, was uns Kraft gibt, ist eigentlich oder nur ein Blick in die Realität aus himmlischer Perspektive, ein Blick auf den Einzigen, der uns Kraft geben kann, der Einzige, der uns, sagen wir mal so, den Sinn und den Grund zum Leben gibt, der Einzige, der unsere Hoffnung, unsere Zuversicht ist, der unser ganzer Lebensinhalt ist und sein sollte, nämlich der Herr Jesus Christus. Und der Johannes gibt in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel ein sehr eindrückliches Bild von unserem Herrn, von der Realität aus himmlischer Perspektive. Es gibt ja so Debatten, worum es denn in der Offenbarung genau geht, und ich kann Ihnen auch nicht jedes Detail erklären, aber wenn wir dieses Buch durchlesen und Ihre eindrucksstarke Bildersprache sehen und betrachten, dann sehen wir doch, bei allem, worüber man diskutieren könnte, einer steht im Mittelpunkt und das ist Gott selbst und zwar insbesondere in seinem Sohn Jesus Christus. Es geht um ihn, um Christus allein und auch um ihn allein soll es heute Morgen gehen. Der Johannes wurde durch den Heiligen Geist in der Offenbarung in den Himmel geholt vom Herrn und dort sah er einige besondere Visionen über Gottes Plan mit dieser Welt, mit dem ganzen Universum und mit dem Ende der Geschichte. Der Herr wollte Johannes auf bildhafte Weise zeigen, erstens, wer eigentlich alles in seiner Hand hat und wie alles tatsächlich enden wird. Und als Johannes da im Thronsaal Gottes ist und er schildert auf bildhafte Weise, was er da alles sieht, die Herrlichkeit Gottes, Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt und er darf es sehen. Er sieht Throne rings um den Thron Gottes, 24 Throne der 24 Ältesten. Er sieht die vier lebendigen Wesen, wir werden sie noch sehen, sehr außergewöhnlich schildert der Johannes sie, die sozusagen den Thron tragen, um den Thron herum sind und Gott den Vater rund um die Uhr loben. Er sieht Herrscharen von Engeln rund um den Thron. Er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und dann sieht er, was eben der Jonathan schon gelesen hat in Offenbarung 5, Vers 1. Er sieht auf der Rechten Gottes oder in der Rechten, je nachdem wie man das übersetzt, eine Buchrolle vorne und hinten beschrieben. Also sie ist voll geschrieben, diese Buchrolle. Und das macht natürlich den Johannes neugierig, denn er weiß, er wurde in den Himmel geholt, weil Gott ihm etwas Besonderes zeigen will, etwas Außergewöhnliches. Und diese Buchrolle muss etwas Außergewöhnliches enthalten. Sie ist mit 7 Siegeln versiegelt. Und dann Dann fängt eine Suchaktion an, sozusagen. Wir lesen folgendes, Vers 2 von Offenbarung 5, das möchte ich noch lesen. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie auf Offenbarung 5. Und ich sah einen starken Engel, Vers 2, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Gott, der Vater, sucht jemand, der für ihn das Buch öffnen kann. Und er sucht überall, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Es wird gesucht nach jemand, der in der Lage ist, der würdig ist, dieses besondere Buch zu öffnen. Doch was wird festgestellt? Vers 3. Niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Ja, als der Johannes das sah, dass niemand, egal wo Gott sucht, dass niemand in der Lage ist, dieses Buch zu öffnen, da brach der Johannes in Tränen aus. Nun glaube ich nicht, dass er geweint hat, weil er nie erfahren wird, was in dem Buch steht, dass seine Neugierde nicht befriedigt wird, sondern weil Johannes verstanden hat, dass dieses Buch etwas Besonderes beinhaltet über Gottes Plan mit dieser Welt. Und wenn wir weiterlesen würden in Offenbarung 5, sehen wir eigentlich schon im Lobpreis am Ende des Kapitels, was wohl wahrscheinlich der Inhalt dieses Buches ist. Denn dort wird der Herr und das Lamm werden gelobt und gepriesen, dass sie würdig sind, sozusagen die Herrschaft anzutreten. Gott sucht hier nach jemand, der würdig ist, die Herrschaft auf der Erde, ja im ganzen Universum anzutreten, so wie er es eigentlich von Anfang der Schöpfung an geplant hatte. Wozu hat er denn uns Menschen diese Erde gegeben? Was hat er ihnen als Befehl gegeben, als er sie schuf? Er sagte, seid fruchtbar, mehrt euch und macht sie euch untertan, herrscht über alles. Und was tun wir? Oder was haben wir getan? Nun ja, wir sind zwar fruchtbar, mehr oder weniger, aber wir haben es nicht geschafft, diese Erde untertan zu machen, wie es Gott geplant hat. Wir vernichten diese Erde, wir vernichten uns gegenseitig, wir machen alles kaputt, die Sünde macht alles kaputt. Keiner von uns tut das, was Gott eigentlich geplant hätte von Anfang an. Er hat keiner gefunden, der würdig ist, dieses besondere Buch mit den 7 Siegeln, die den Endplan Gottes mit der Welt sozusagen beinhaltet, dieses Buch zu öffnen und ihren Inhalt sozusagen auszuführen. Niemand ist würdig. Kein Mensch ist würdig. Gott hat überall gesucht, um es mal sozusagen, nach einem Menschen, der würdig sein könnte. Nicht einmal Johannes selbst ist würdig. In Johannes 1, Vers 9 lesen wir über ihn, Offenbarung 1, Vers 9 lesen wir über Johannes als Selbstzeugnis. Ich, Johannes, das sagt er den Gläubigen, an die er schreibt, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Johannes war ein treuer Jünger und Diener und Apostel seines Herrn. Um seines Namens willen war er sogar in der Verbannung auf Patmos. Er war seinem Herrn so treu, dass er sich noch im hohen Alter hat verbannen lassen. Er hat seinen Herrn nicht verleugnet. Er hat das Leid auf sich genommen für seinen Gott, für seinen Herrn. Und doch, als Gott nach einem Würdigen suchte, dieses Buch zu öffnen, er hat niemand gefunden, auch nicht Johannes. Oder in Offenbarung 6, Vers 9 treffen wir die Seelen der Märtyrer vor dem Altar an. Ich möchte vorlesen Offenbarung 6, Vers 9. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Etwas Größeres kann ein Mensch doch nicht bringen, ein größeres Opfer als sein eigenes Leben. Da sehen wir vor dem Altar, im Thronsaal Gottes im Himmel, sehen wir Menschen, die um ihres Zeugnisses willen für den Herrn gestorben sind. Sie haben sich abschlachten lassen, wie es hier formuliert ist. Und wir sehen das auch heute in der Welt, in Regionen, wo es nicht so gut geht wie hier mit den Christen. Menschen, die sich für ihren Herrn töten lassen, die gehorsam und treu sind bis in den Tod. Und auch sie sind nicht würdig, dieses Buch zu öffnen. Erstaunlich aber war, kein Mensch, so gerecht er auch sein mag, so sehr er sich auch aufopfert, so sehr er auch alles gibt, was er nur geben kann, nämlich sein eigenes Leben, er ist nicht würdig, dieses Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und die Suche geht weiter. Kein Mensch, kein Geschöpf ist würdig. Es ist aber auch kein Engel würdig, dieses Buch zu öffnen. Und wenn wir sehen, was für Wesen die Engel sind, wie sie in der Offenbarung geschildert werden, zum Beispiel Offenbarung 10, Verse 1 bis 3, dort wird ein sehr mächtiger Engel geschildert. Offenbarung 10, Verse 1 bis 3. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße waren wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Manche glauben, in diesen Versen ist von Jesus die Rede. Ist möglich, ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, hier ist wirklich von einem Engel die Rede, der hier ein Büchlein in der Hand hat, wie auch in Offenbarung 5 ein Engel, ein mächtiger Engel, ein Buch hatte. Und wir sehen, wie dieser Engel geschildert wird, als ein mächtiges, gigantisches Wesen. Natürlich ist es eine bildhafte Schilderung, aber er strahlt, er hat gebrüllt wie ein Löwe, er war voller Macht und Stärke und die Engel waren so herrlich, dass Johannes zweimal in der Offenbarung in Versuchung gerät, die Engel anzubeten. Das sehen wir in Offenbarung 19, Vers 10 und Offenbarung 22, Vers 8 bis 9. Wir wollen jetzt nicht diese Verse lesen, aber in Offenbarung 19 und in Offenbarung 22 bricht Johannes vor einem dieser herrlichen Engel zusammen, um diesen Engel anzubeten. Und der Engel sagt, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Bete Gott an. Ich habe Anbetung nicht verdient. Auch diese mächtigen Engel in der unsichtbaren Welt, mächtiger und größer als die Menschen, sie sind nicht würdig, dieses außergewöhnliche Buch zu öffnen. Gehen wir weiter in unsere Suche. Rund um den Thron Gottes, also direkt an Gottes Seite, lesen wir in Offenbarung 4, Vers 4, sind da 24 Älteste. Und rings um den Thron, Offenbarung 4, Vers 4, rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Es ist eine Debatte, wer jetzt diese 24 Ältesten genau sind. Und ich gebe offen zu, dass ich inzwischen meine Meinung geändert habe. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich etwas anderes hier gesagt, als ich jetzt sage. Inzwischen glaube ich, dass diese 24 Ältesten tatsächlich mächtige Engelwesen sind. So mächtig, dass sie Kronen tragen dürfen, dass sie im Thronsaal Gottes mit dabei sind, dass sie sogar an seiner Seite sind. Und doch, sogar diese 24 Ältesten, die zum Thronsaal Gottes gehören, mit ihren Kronen, mit ihrer Macht, die sie als Fürstentümer sozusagen in der himmlischen Welt haben, sogar sie sind nicht würdig, dieses Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Suchen wir weiter. Es gibt auch diese seltsamen 4 lebendigen Wesen um den Thron herum, die ganz nah in Gottes Gegenwart sind. Wir sehen, oder wie sie beschrieben werden, in Vers 6 bis 8 von Offenbarung 4. Ich möchte Ihnen auch diese Verse lesen. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thron her waren vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen, jedes von ihnen hatte je sechs Flügel, sind ringsum und innen voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Diese vier lebendigen Wesen werden mit sehr außergewöhnlichen Worten beschrieben. Mir ist bewusst, das ist eine bildhafte Sprache. Als Wesen, die voller Augen ringsum sind. Also als Wesen, die alles sehen können. Als sehr mächtige Wesen. Als Wesen, die Tag und Nachts nichts anderes tun, als Gott den Vater zu loben. Stellen Sie sich das mal als Ihre Tätigkeit vor. Nur Gott den Vater zu loben. Und es wird einem nicht einmal langweilig dabei, weil es doch um die Unendlichkeit Gottes geht. Es ist für sie das Privileg und Vorrecht, so nah bei Gott zu sein und Tag und Nacht zu sagen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Und doch, sogar diese Wesen sind nicht würdig, dieses besondere Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Diese Kreaturen, die so nah am Thron Gottes sind, die nur Gott loben, und nichts anderes tun und seinen Thron tragen, um es mal so zu sagen. Das sieht man im Alten Testament. Auch sie sind nicht würdig, dieses außergewöhnliche Buch zu öffnen. Ja, und da bricht der Johannes in Tränen aus und denkt sich, ja, wer soll dann noch dieses Buch öffnen, wenn nirgendwo, nicht auf der Erde und nicht im Himmel, auch nicht unter der Erde, nirgendwo irgendjemand gefunden wird, der würdig ist, das Buch zu öffnen. Und dann kommt die Offenbarung, die er eigentlich hätte wissen sollen, aber wahrscheinlich durch die Eindrücke, die da auf ihn eingeprasselt sind. Es ist einer würdig. Und zwar, wie es in Vers 5 heißt, der Herr Jesus Christus. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, Vers 5, weine nicht. Sieh, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Einer ist würdig. Es gibt nur ein Geschöpf. Und unterbrechen Sie mich nicht, ich werde gleich sagen, dass Jesus mehr als ein Geschöpf ist, aber hier wurde nach einem Geschöpf gesucht. Es gibt nur ein Geschöpf, das würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Nur einer. Überall, der über alle Engel steht und über alle Menschen, und das ist der Herr Jesus Christus, und hier wird er uns vorgestellt als Mensch, nämlich als ein ganz bestimmter Mensch, nämlich der, der aus dem Stamm Juda ist. Einer ist würdig. Von allen Rassen und Völkern, die es auf dieser Erde gibt, ist nicht ein Amerikaner würdig, es tut mir leid für alle Amerikaner, die ja recht stolz auf sich selbst sind. Ich bin ein Holländer und ich kann auch recht stolz sein manchmal. Auch die Holländer sind nicht würdig. Die Schweizer sind auch nicht würdig. Es gibt nur einer und ausgerechnet einer aus dem meist verhassten und angefochtenen Volk der Welt. Ein Jude ist würdig. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der ein Abkömmling des Königs Davids ist. Jesus Christus, er ist würdig, er ist der Einzige, der würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Und darum das Thema heute, Christus alleine, er ist der Einzige, der würdig ist. Und das schon jetzt als Anwendung für uns persönlich, in unserem Leben, was auch geschieht, was wir auch tun, was auch mit uns passiert oder was in dieser Welt passiert. Wir sind ohnehin nicht würdig, vor Gott zu erscheinen und irgendetwas zu tun, was ihm gefällt. Es gibt nur einer, der gesiegt hat. Es gibt nur einer, der würdig ist. Es gibt nur einer, an dem wir uns festklammern können, wegen dem wir sicher in der Ewigkeit ankommen. Es gibt nur einer, der würdig ist, und das ist der Herr Jesus Christus. Er ist der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Im Griechischen ist die Wurzel Davids eigentlich eine metaphorische Formulierung dafür, dass Jesus von David abstammt. Das bedeutet also nicht, dass hier gesagt wird, dass er eigentlich der Ursprung von David ist. Wir wissen, dass das stimmen würde. Jesus ist als ganzer Gott auch der Ursprung Davids. Aber hier ist wirklich die Rede von Jesus, dem Menschen, der Gottessohn, der Mensch geworden ist, woran wir ja gedacht haben, hoffe ich zumindest, vergangene Weihnachten. Vor 2000 Jahren ist er Mensch geworden, ein Jude geworden, aus dem Stamm Davids. Er ist aufgewachsen und er hat ein makelloses Leben geführt. Und dann hat er gesiegt. Es heißt, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, der überwunden hat. Ein anderes Wort ist auch, der gesiegt hat. Aber wie hat er denn gesiegt? Das sehen wir in Vers 6. Denn angekündigt wurde dem Johannes ein Löwe, der überwunden hat. Und nun sieht er Folgendes, Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hat und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Den Sieg hat der Messias Israels und der König der Welt auf eine außergewöhnliche Weise vollbracht. Wie hat er gesiegt? Wir wissen es. Als das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt am Kreuz von Golgatha geschlachtet wurde. Das war der Sieg Jesu. Als er unsere Sünden am Kreuz hinwegtrug. Als er die Sünde der Welt trug. Sodass jeder, der an ihn glaubt, völlig gerecht gesprochen und in der Tat würdig gemacht werden kann. Er ist wahrlich der einzig wahre Messias, der im Alten Testament angekündigte Knecht Gottes, der König der Könige, der einzige, der würdig ist, die Herrschaft auf dieser Erde und nicht nur auf dieser Erde, sondern im ganzen Universum anzutreten. Er ist, Jesus ist, der wahre Messias. Und das versichert uns hier Offenbarung 5, Verse 5 und 6. Nun, die Gemeinde Jesu, sie besteht jetzt schon seit über 2000 Jahren. Dass Jesus der Christus, der Messias ist, das glauben wir, das wissen wir, das ist für uns selbstverständlich. Wir blicken auf eine 2000-jährige Geschichte der Christenheit zurück. Aber damals, relativ kurz nachdem der Herr in den Himmel gefahren war, war das alles noch vielleicht nicht so klar und sicher für viele. Wir sehen in Offenbarung 2 und 3 in den Sendschreiben, dass zum Beispiel die Gemeinden in Smyrna und Philadelphia verfolgt wurde, und zwar ausgerechnet von Juden. Und Jesus nennt diese, so hart es klingt, eine Synagoge Satans, Vers 9 von Offenbarung 3, von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Wir wissen aus der Geschichte, dass es tatsächlich so war, dass gerade in diesen kleinasiatischen Orten, also es war eine Provinz in Rom, die Juden die Christen verfolgt haben und gesagt haben, das ist nicht der Messias Jesus. Ihr gehört nicht zu uns oder ihr gehört nicht zum Volk Gottes. Ihr seid nur Sektierer und Ketzer. Und dann haben sie noch bei den römischen Behörden angezeigt und gesagt, das sind keine Juden. Das, was sie glauben, das ist keine legale Religion. Das sind Götzendiener. Und in diese Situation hinein, damals vor 2000 Jahren, versichert Gott der Herr durch diese Visionen dem Johannes und auch der Gemeinde damals und allen Gläubigen aller Zeitalter, nein, es ist wahr, der wahre Messias, der wahre Sohn Davids, der der Schlüssel Davids hat, dem die Herrschaft gehört, der einzig wahre Jude sozusagen, ist Jesus Christus. Und das bedeutet einerseits, Gott hat sein Volk Israel nicht verworfen, denn Jesus ist ein Jude. Und wo wird er dann auf der Erde regieren, wenn er zurückkommt als Jude, als Sohn Davids? Was ist dann seine Hauptstadt? Nun ja, es ist nicht New York und es ist auch nicht Zürich. Es ist Jerusalem. Er wird sein Volk retten. Aber es bedeutet auch, und das ist sehr wichtig, meines Erachtens, niemand und auch kein Jude wird gerettet, außer durch den Glauben an Jesus Christus allein. Er ist der wahre Messias Israels. Er ist der Retter der ganzen Welt und auch der König Israels. Und Israel wird sein Erbe bekommen, wird die Herrschaft bekommen, wird all das bekommen, was ihm versprochen wird, wenn sie erkennen, wer ihr Messias ist. Und die Offenbarung bestätigt es noch einmal als letztes Buch der Bibel. Jawohl, Jesus ist der König Israels, er ist der König der Welt, er ist der wahre Messias. Ihr Lieben, wir glauben an den richtigen Herrn. Also lassen Sie sich von niemand irgendetwas anderes sagen, auch nicht von denen, die sagen, ja, Jesus ist nicht ganz Gott oder er ist nur eine hohe Kreatur. Nein, er ist alles, und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Johannes hat ihn aus diesen Juden, aus dem Stamm Davids gesehen und schildert ihn bildhaft als Lamm, das geschlachtet wurde für die Sünde der Welt. Aber er ist mehr als nur ein Mensch. Er ist auch Gott. Er ist der Auferstandene und Lebendige, wie es zum Beispiel in Offenbarung 2, Vers 8 heißt. Ich möchte vorlesen, er ist, Offenbarung 2, Vers 8, der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Und hier sehen wir ein außergewöhnliches, wenn ich das mal so sagen darf, ein außergewöhnliches Spannungsfeld. Fast ein Gegensatz, etwas, was wir auch mit unserem menschlichen Verstand nicht erklären können. Und darum ist die Person Jesu auch die meist attackierte Person. Und darum braucht es wirklich den Heiligen Geist, um an ihn zu glauben. Einerseits sagt er nämlich hier, er ist der Erste und der Letzte. Wer reserviert denn diesen Titel für sich, der Erste und der Letzte? Bibelkenner vor. Wer sagt von sich sonst, dass er der Erste und der Letzte ist? Ja, Jesus in diesem Fall, aber auch Gott, der Vater. Er sagt von sich, dass er der Erste und der Letzte ist. Es ist ein Titel Gottes. Und wir sehen in Kapitel 1, Vers 18, dass Jesus sich wieder der Erste und der Letzte, der Lebendige und der Tod war, nennt. Aber wir sehen an anderer Stelle, in den Versen 4 bis und 8 von Offenbarung 1, dass Gott der Vater als der da ist und der da war und der da kommt, geschildert wird. Und wir sehen in Offenbarung 4, Vers 8, wieder, dass er als der geschildert wird, der da war und der da ist und der da kommt. Und der Prophet Jesaja ist er, der sich der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende nennt. Und hier ist es Jesus, der sich der Erste und der Letzte nennt. Immer wieder in der Offenbarung. Oder wie er auch an anderer Stelle sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Nun, das sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Das ist wie wenn wir sagen, ich bin das A und das Z. Nun sagen Sie das mal als Mensch im Gespräch mit jemand, um eine Diskussion zu beenden. Ich bin das A und das Z, Ende der Diskussion. Das kann ein normaler Mensch nicht sagen. Und das ist es. Jesus Christus ist ganz und gar gottgleich. Und das beweist die Offenbarung auf einzigartige Art und Weise. Er sagt von sich, ich bin der Erste und der Letzte. Auf der einen Seite, ich bin Gott. Und dann sagt er etwas, was Gott gar nicht passieren kann. Er sagt, ich war tot. Gott kann nicht sterben. Ich war tot und bin lebendig geworden. Er ist also auch ganz und gar Mensch. Und das ist dieses Geheimnis, dieses Spannungsfeld. Unser Herr, der würdig ist, den wir anbeten, ist Gott, der Mensch geworden ist und doch Gott geblieben ist. Er ist das A und das O, Christus allein. Und in ihm dürfen wir hineinversetzt sein. Er ist der Erste und der Letzte. Und er ist auch, wie wir in Offenbarung 5, Vers 6 sehen, der Allmächtige. Er hat nämlich, wie es da geschildert wird, in dieser Vision 7 Hörner. Nun müssen Sie nicht fürchten, dass wenn Sie in den Himmel kommen und Ihren Herrn Jesus endlich von Angesicht zu Angesicht sehen, dass Sie tatsächlich ein Lamm mit 7 Hörner und, wie es dann später heißt, mit 7 Augen sehen. Das ist ein Bild, was uns etwas sehr Wichtiges sagen will. 7 Hörner. sind ein Bild für die Macht oder die Allmacht unseres Herrn. Es ist ein Ausdruck von Stärke. Ja, er ist ein Lamm. Er ist für uns gestorben. Er hat sich schlachten lassen. Er hat nicht widersprochen. Aber er ist nicht ein hilfloses Lamm. Er ist mächtig. Er hat 7 Hörner. Er ist allmächtig. Und das sehen wir unter anderem auch, wie er sich selbst schildert in Offenbarung 2, Vers 1. Dort sagt er, unser Herr, dass er der ist, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Er hält die 7 Sterne in seiner Rechten. Was bedeutet das? Das erklärte einige Verse vorher. Dort sagt er, was die 7 Sterne sind. Er sagt, die 7 Sterne sind Engel der 7 Versammlungen. Der Johannes musste die Offenbarung ja an 7 Gemeinden in der römischen Provinz Kleinasien schicken. Und er musste auf irgendeine Weise auch die Engel dieser Gemeinden anschreiben. Auch das hat viele Ausleger für große Probleme gestellt. Ich finde es selber auch schwierig. Aber offenbar ist es wirklich so, dass lokale Versammlungen Engel haben. Wie auch immer das in der Realität aussieht, können wir dann im Himmel nachfragen. Und diese Engel, darauf möchte ich hinaus, diese Engel hält der Herr Jesus in seiner Hand. Es heißt, er hat die 7 Sterne, die 7 Engel sind, hat er in seiner Hand. Er ist es, der die Engel in seiner Hand hält. Wir sehen im Buch Daniel, dass Gott auch Engel über die Völker gesetzt hat. Ganze Völker haben Engel. Wir sehen, dass Paulus uns schildert im Epheserbrief, dass die Engel die Gemeinde beobachten. Und all diese Engel, die Myriaden von Engeln, Jesus Christus hat sie in seiner Hand. Er ist allmächtig. Er ist so groß und so mächtig, dass er sagen kann in Offenbarung 3, Vers 7, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand öffnet. Ihr Lieben, was auch in Ihrem Leben passiert, wo Sie auch hingehen, wie jetzt Rebecca, die bald nach Bolivien geht, was auch auf Sie wartet in der nächsten Woche, Sie dienen einem Herrn und Sie sind erlöst von einem Herrn, der die Macht hat zu öffnen und niemand wird schließen können. Der die Macht hat zu schließen und niemand wird öffnen können. Sie sind die Erlösten eines Herrn, der alles und jeden in seiner Hand hält. Mir ist bewusst, dass ich heute Morgen nichts Neues und Spektakuläres erzähle in der Hinsicht, dass Sie jetzt etwas erfahren, was Sie noch nie gehört haben. Aber es ist etwas, was wir uns immer wieder vor Augen malen müssen, dass der Herr, zu dem wir gehören, alles in seiner Hand hält. Jesus Christus ist Gott und er ist allmächtig und nicht nur das, er ist auch allwissend, wie es in Offenbarung 5, Vers 6 heißt. Er hat die 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Gesandt über die ganze Erde sind die 7 Geister Gottes, ein Ausdruck für die Allgegenwart und Allwissenheit unseres Herrn. Wo wir auch gehen und stehen, unser Herr ist da und er weiß es. Es ist ein bisschen, natürlich wie so oft, eine Debatte, was die 7 Geister sind. Ich glaube, dass sie tatsächlich ein Bild für den Heiligen Geist Gottes sind. Und dass damit Offenbarung 1, Vers 4 bis 6 ein Hinweis auf die Dreieinheit unseres Gottes ist. Und das möchte ich Ihnen vorlesen. Offenbarung 1, Vers 4 bis 6. Dort schreibt Johannes die 7 Versammlungen, die in Asien sind, an. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Damit meinte Gott den Vater. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Nur mal bis so weit. Es wäre meines Erachtens ein bisschen unsinnig, jetzt in diesem Fall in diesen 7 Geistern 7 Engel zu sehen, wie es manche meinen. Und in der Tat werden in der Bibel auch Engel als Geister genannt. Aber hier wird vom Thron Gottes direkt gegrüßt Und dann hätte er ja auch die 24 Ältesten nehmen können, die grüßen, oder die vier lebendigen Wesen. Aber hier werden ausdrücklich die sieben Geister genommen, und die Offenbarung in diesem Fall richtet sich wahrscheinlich ein bisschen nach dem Aufbau von Sacharja 4. Der Zeit halber können wir ja da jetzt nicht durchlesen. Können Sie sich aufschreiben, Sacharja 4. Dort sieht der Sacharja einen siebenarmigen Leuchter. Und dort spricht der Herr darüber, dass das, was er tun wird, nicht durch Herr oder Kraft geschieht, sondern durch seinen Geist. Und dort ist auch die Rede von den sieben Augen Gottes, die ausgesandt über die Erde. Also in diesem Kontext ist mit dem siebenarmigen Leuchter sehr wahrscheinlich der Geist Gottes genannt, als Bild für den Geist Gottes. Wir sehen auch den siebenfachen Geist Gottes, der auf dem Knecht Gottes, nämlich den Messias, ruhen wird in Jesaja 11. Und ausgerechnet Offenbarung 3 sagt uns Folgendes in Vers 1, dass Jesus die sieben Geister Gottes hat und eben die sieben Sterne, die er ja in seiner Hand hält. Die sieben Geister sind der Heilige Geist. Gut, warum reite ich jetzt so darauf herum? Sie könnten sagen, ja gut, das ist jetzt nur eine technische Information. Sag doch einfach, das ist der Heilige Geist, Ende der Debatte. Das bedeutet tatsächlich, dass unser Gott ein dreieiner Gott ist und dass der Heilige Geist auch der Geist unseres Herrn Jesus Christus ist. Dass der Heilige Geist von Gott dem Vater ausgeht, aber auch von Gott dem Sohn, und dass er die ganze Erde erfüllt und dass er über seine Gemeinde wacht und dass wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist, also auch mit dem Geist unseres Herrn Jesus Christus, dass wir als Glieder an seinem Leib so eng mit ihm verbunden sind und dass unser Herr in seiner Allmacht und Allwissenheit durch seinen Geist überall gegenwärtig ist. In Offenbarung 2, Vers 1 sagt er auch, dass er inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und wieder wird uns in den Versen vorher gesagt, was diese sieben goldenen Leuchter darstellen. Es sind die sieben Gemeinden, die angeschrieben wurden in der Offenbarung. Auf uns angewandt heißt das, der Herr Jesus ist inmitten seiner Gemeinde. Jetzt, heute Morgen, die wir hier da zusammen in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter uns. Er wandelt inmitten seiner Gemeinden. Der Herr Jesus ist hier tatsächlich durch seinen Geist ganz und gar real gegenwärtig. Wir mögen es vielleicht nicht so empfinden und darum müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Darum bin ich auch froh, dass ich Ihnen nichts Neues sage. Jesus ist mitten unter uns. Haben Sie sich einmal überlegt, was das bedeutet? Während Sie hier sitzen, ist Jesus Christus, Ihr Erlöser und Herr, da. Er ist da. Er übersieht Sie nicht. Er übersieht auch nicht das, was Sie denken. Er ist, wie es Vers 23 von Offenbarung 2 sagt, er ist derjenige, der Nieren und Herzen erforscht. Wie gesagt, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig und er ist allwissend. Was wir auch tun und lassen, was wir auch denken und wo wir auch sind, Jesus Christus ist da. Er ist mitten unter uns. Und das darf uns ermutigen und kann uns natürlich auch einen Schrecken einjagen, je nachdem, was wir gerade denken. Aber ich möchte es doch in erster Linie als Ermutigung sagen. Was auch immer Sie empfinden oder auf Ihrem Herzen haben oder wie Sie Ihren Herrn dienen wollen, er weiß es. Und er kennt Ihr Herz. Und er weiß, wenn Sie es aufrichtig meinen, dass Sie es aufrichtig meinen. Und er wird Ihnen die Tür öffnen, die er für Sie öffnen will, damit Sie in den Wegen wandeln und in den Werken wandeln können, die er für Sie schon vorbereitet hat, wie Epheser 2, Vers 10 sagt. Verstehen Sie, wie allumfassend die Allmacht und Allgegenwart und Allwissenheit unseres Herrn Jesus ist? Er ist nicht nur Mensch, er ist ganz und gar Gott, und in ihm dürfen wir durch die Erlösung hineinversetzt sein. Und damit haben wir absolute Sicherheit. Was auch geschieht, welche Stürme auch auf uns zukommen mögen, auch vielleicht in dieser kommenden Woche. Und als ich in dieser Gebetswoche am Donnerstag, Pastor Kurt die Gebete für all die Angeschlagenen in unserer Gemeinde weitergegeben hat. Als ich das hörte, dachte ich, es gibt so viel Leid, auch in der Gemeinde unseres Herrn. Und manche müssen so viel ertragen. Als ich manche der Dinge, die er geschildert hat, hörte, dachte ich, oh Herr, wenn mir das passiert, hätte ich dann auch noch dieses Zeugnis, das diese Leute haben, diese Geschwister? Und dann dürfen wir wissen, Jesus Christus allein, er gibt uns die Kraft, er ist da, auch wenn alles drunter und drüber geht, auch wenn es uns, wenn, erlauben Sie mir dieses Wort zu sagen, auch wenn es uns so richtig dreckig geht, er ist da. Und darum ist das, der Blick auf ihn, auf die Realität aus der Sicht des Himmels, das, was uns befreien und im Alltag helfen kann. Ich weiß, ich könnte Ihnen sagen, ja, reißen Sie sich zusammen oder stehen Sie einfach früh auf, machen Sie Morgensport und alles geht gut oder irgendetwas anderes Tolles, aber es hilft nicht. Das gibt uns keine Kraft. Aber wenn wir die Realität sehen, so wie der Himmel sie sieht, nämlich dass Jesus alles in seiner Hand hält und dass er auch seine Erlösten trägt und in seiner Hand hält, dann können wir auch im Kampf des Glaubens bestehen. Und das Unfassbare ist, wenn wir auf die Zukunft blicken, die uns Offenbarung 5 gibt, dann sehen wir, dass Jesus Christus einmal über die ganze Welt regieren wird und alles und jeder ihn anbeten wird. Ich möchte noch lesen zum Schluss die Verse 13, nein, ab Vers 11, Vers 11, 12 und 13 von Offenbarung 5. Dort heißt es, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist. Und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sehen hier, dass alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden und über der Himmel und überall, sie beten den Herrn an. Eine Frage, ist das jetzt Realität? Betet alles und jedes Geschöpf unseren Herrn Jesus und den Vater im Himmel an? Nein. Aber Offenbarung 11, Vers 15 kündigt uns an, dass das Reich des Herrn und seines Christus kommen wird und er von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen wird. Und Offenbarung 15, Vers 3 bis 4 kündigt uns an, Offenbarung 15, Vers 3 bis 4, dass Gott allein heilig ist und alle Nationen kommen werden und vor ihn anbeten werden. Und Offenbarung 21 und 22 zeigen uns, dass tatsächlich alle Völker der Erde in das himmlische Jerusalem pilgern werden, um unseren Herrn anzubeten werden. Und dann wird er alles in allem sein und er allein wird herrschen und die Herrschaft bekommen. Und das Unfassbare ist, er wird diese Herrschaft mit seinen Erlösten teilen, wie wir in Offenbarung 5 sehen und auch in den Überwinderverheißungen in Offenbarung 2 und 3. Bevor ich ein paar E-Mails und Briefe bekomme, noch ein Hinweis. Alle werden ihn anbeten, aber wir sehen das Spannungsfeld auch in der Offenbarung, dass es einen Feuersee gibt, dass es auch solche gibt, die verloren gehen, die nicht mehr in der Lage sein werden, ihn anzubeten. Es wird eine Riesenernte an Erlösten geben, aber es wird leider auch solche geben, die den Herrn abgelehnt haben und dafür verdammt werden. Aber die Ernte wird groß sein. Und wenn Rebecca geht, wird sie vielleicht ein wenig dazu beitragen, wenn sie die Kinder betreut. Und jeder einzelne von uns kann dazu beitragen, durch sein Zeugnis, durch sein Gebet, dass am Ende, wenn Jesus Christus tatsächlich regiert, wir alle vereint ihn anbeten werden vor dem Thron. Er ist alles und er kommt auch wieder. Und das möchte ich als Fazit über diese heutige Botschaft stellen, über diesen heutigen Tag und auch für die kommende Woche. Jesus Christus ist Sieger. Er hat gesiegt, er wird siegen. Und wenn wir mit ihm durch den Glauben verbunden sind, werden auch wir siegen. Amen. Ich möchte noch beten und dann wollen wir gemeinsam das so sehr passende Lied singen, Jesus ist größer. Aber vorher bete ich noch. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns an so vielen Stellen immer wieder versichert, Herr Jesus, dass du der Herr aller Herren bist, der König aller Könige und der Messias, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du auch unser Leben in deiner Hand hast, Herr, und dass wir sicher ans Ziel kommen durch den Glauben an dich, Herr. Und ich bitte dich für einen jeden Einzelnen, auch für uns, von uns, für unser persönliches Leben, dass du durch deinen Heiligen Geist mit uns gehst in dieser Woche, dass du uns genau da stärkst und tröstest, wo wir es nötig haben, Herr. Dass wir auch den Blick nicht von dir abwenden, Herr, und wir wollen auf dich blicken und für dich leben und mit dir leben, denn du allein bist würdig. Und das einzig, ja, sinnvolle Leben ist ein Leben für dich und mit dir. Ich danke dir, dass du, ja, uns das Privileg geschenkt hast und uns freigekauft hast durch dein kostbares Blut, dass wir dein sein dürfen. Amen.